Wir hören unseren Predigtext aus Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 1 bis 21. Thema ist das ewige Leben. Es ist ein etwas längerer Abschnitt, aber ich habe den ausgewählt, weil das zusammengehört. Und es ist wichtig, dass wir gut zuhören und die Worte der Bibel aufnehmen. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Herr Jesus, es sind deine Worte und wir bitten dich, dass du unsere Herzen, unseren Geist öffnest, dass wir sie verstehen und dass sie zur Wirklichkeit werden in uns. Amen. Wir haben ja noch die Predigtreihe, das Leben nach dem Tod. Wenn ich jetzt auch mal so den Predigttext betrachte, dann fällt mir auf, dass es darin eigentlich nicht um das Leben nach dem Tod geht. Es hat aber indirekt damit zu tun. Es geht vielmehr um das wahre Leben, das ewige Leben. Also was ist das ewige Leben und wie können wir es bekommen? Dem wollen wir heute anhand dieses Textes nachgehen. Es ist ein Lehrgespräch zwischen zwei jüdischen Männern, zwischen Nikodemus und Jesus. Nikodemus war Pharisäer und Schriftgelehrter. Er gehörte zur Elite der jüdischen Gelehrten. Er saß im Sanhedrin, also das ist der Hohe Rat, das oberste Gericht. Er gehörte der führenden Schicht der Juden an. Wir würden heute vielleicht sagen, er war ein Theologieprofessor an einer theologischen Fakultät einer Hochschule. Dieser Mann kam jetzt zu Jesus, um mit ihm über ein wichtiges religiöses Anliegen zu sprechen. Nikodemus kannte Jesus als Lehrer der Tora. Ja, er nennt ihn Rabbi. Er wusste auch von den Wundern, die Jesus getan hatte. Eines war ihm völlig klar. Die Wunder Jesu waren Zeichen von Gott. Sie haben unzweifelhaft bewiesen, dass Jesus ein von Gott gesandter Lehrer sein musste. Denn Israel hatte von Gott immer Zeichen erhalten, als Bestätigung dafür, dass er mit ihnen am Werk war. Das war völlig normal. Somit war Nikodemus eigentlich ein Gläubiger. Er war kein Zweifler oder ein Skeptiker. Und nicht nur er. Er beginnt seine Rede mit den Worten: Wir wissen. Wer ist wir? Nikodemus meint damit sich selber und seine pharisäischen und schriftgelehrten Kollegen. Die religiöse Elite sah das genauso, die wussten Bescheid. Am Anfang seines Auftretens setzten sie sich noch ernsthaft mit Jesus auseinander. Vor diesem Gespräch hatte Jesus die erste Reinigung des Tempels durchgeführt. Er trat im Tempel mit einer göttlichen Autorität auf, die eigentlich nur dem Messias zustand. All das fesselte ihr Interesse an Jesus. Also es ist wichtig zu sehen, die jüdischen Eliten hatten Jesus nicht von Anfang an direkt abgelehnt, sondern das passierte erst ab dem Zeitpunkt, als Jesus sich geweigert hatte, die rabbinischen Sabbatgebote zu erfüllen. Das war der eigentliche Anlass, dass sie ihn verworfen haben als Messias. Kann man in Johannes Kapitel 5 nachlesen. Hier ging es Nikodemus also um die für die Juden äußerst wichtige Frage: Könnte Jesus vielleicht sogar der in den Schriften verheißene Messias sein? Beachten wir, Nikodemus war ein frommer, gläubiger Jude. Er wartete aufrichtig auf das Kommen des Messias als Retter Israels und Befreier. Jesus antwortet, Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus weiß das, er kennt die Fragen von Nikodemus. Er hält sich nicht mit Nebensächlichkeiten auf. Er geht jetzt auf die zentrale, wichtigste Frage ein. Wie kann ich in das Reich Gottes hineinkommen? Nebenbei bemerkt, hier geht es nicht um jenseitiges Himmelreich nach dem Tod, sondern um die Erwartung des irdischen messianischen Königreiches in Israel. Ja, wir sind hier mitten in Israel. Er spricht hier mit einem Gläubigen aus Israel. Und nun sagt der Herr, du bist ein frommer Jude. Du hoffst und wartest auf das Königreich Gottes, das der Messias bringen soll und in dem er als König herrscht. Aber so wie du bist, kannst du nicht in dieses Reich hineinkommen. Warum? Du brauchst zuerst eine neue Geburt. Und das nennen wir meist Wiedergeburt. Bitte nicht verwechseln mit Reinkarnation. Das ist was anderes. Wörtlich steht hier, du musst von oben her neu gezeugt werden. Das steht hier im Griechischen. Gemeint ist, eine Neuzeugung durch Gott erleben. Warum ist denn das nötig, um in das Reich Gottes zu kommen? Die Bibel lehrt uns, dass der Mensch ein gefallenes Geschöpf ist. Er lebt in einer gefallenen Schöpfung, getrennt von seinem Schöpfer. Daher ist es normal, dass der Mensch ohne Gott lebt und sogar gegen Gott lebt. Diesen Zustand ohne Gott und alles Böse und Schlechte, was daraus hervorgeht, das bezeichnet die Bibel als Sünde. Die Sünde verhindert, dass wir Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben. Warum kann jetzt der Sünder nicht einfach so, wie er nun mal ist, so unvollkommen in Gottes Reich oder in den Himmel kommen? Weil dann der Himmel bald genauso kaputt wäre wie die Erde. Und das kann und wird Gott niemals zulassen. Darum braucht es für Gottes Reich einen neuen Menschen. Eine Neuschöpfung. Ein Mensch, der dem Bösen nicht mehr unterworfen ist. Das gilt auch für den frommen, rechtgläubigen Nikodemus. Und das gilt auch für uns. Und auch die Gegenseite hat das durchaus erkannt. Es ist der Traum aller Ideologien, einen neuen Einheitsmenschen zu schaffen, mit dem sie ihr irdisches Utopia verwirklichen können. Das ist das, was uns heute begegnet. Aber das wird ihnen niemals gelingen, denn nur Gott allein kann neues Leben schaffen. Nur dieses neue Leben aus Gott, das verwandelt und erneuert den Sünder vollständig. Und das ist die absolute Voraussetzung dafür, dass wir in in Gottes Reich, in seine Königsherrschaft eintreten können und Gemeinschaft mit dem ewigen Gott haben. Nun fragt Nikodemus, Vers 4, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Also Nikodemus ist sehr überrascht von der Aussage Jesu. Er gehörte einer Strömung des Judentums an, die keine Wiedergeburt kannte. Er deutet die Worte Jesu daher nicht bildlich, sondern wörtlich. Nämlich auf die natürliche Geburt durch eine menschliche Mutter. Und als Jude meint er damit, ich bin doch als Jude geboren. Ich bin ein Nachkomme Abrahams. Damit bin ich doch ein Erbe der Verheißung Abrahams. Also auch ein Erbe des Reiches des Messias. Die natürliche Geburt als Jude, der reicht doch aus, um in Gottes Königreich des Messias einzugehen. Die kann man doch nicht wiederholen. Ist doch unmöglich. Ja, so denken leider auch viele christlich sozialisierte Menschen heute. Ich bin ein Kind gläubiger Eltern und Großeltern. Ich wurde als Säugling in eine christliche Kirche hineingetauft. Ich wurde konfirmiert und getraut. Damit bin ich doch für den Himmel qualifiziert. Ähnliches Denken begegnet uns vielleicht auch manchmal in Freikirchen. Aber niemand wird durch natürliche Geburt oder eine christliche Sozialisation für Gottes Reich qualifiziert. Das geht nicht. Nein, du musst zuerst eine neue Schöpfung werden. Nun antwortet Jesus, indem er die neue Schöpfung beschreibt, das neue Leben, das durch die Zeugung von oben entsteht. Der Herr Jesus beschreibt, wie jemand ist, der von Gott neu gezeugt worden ist. Das ist keine natürliche Geburt, sondern es ist eine geistliche Neuzeugung, die von oben her, von Gott her geschieht. Um das nun zu verstehen, muss ich ein bisschen vorgreifen im Text. Denn Nikodemus fragt im Anschluss an diese Darstellung Jesu des neuen Lebens. Vers 9, wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht. Also der Herr Jesus tadelt ihn für diese Frage. Du bist doch ein Gelehrter, du bist ein Lehrer deines Volkes. Warum weißt du das nicht? Warum verstehst du das nicht? Müsstest du doch wissen. Ja, woher denn? Ja, aus seiner Bibel. Schau doch in deine Bibel, was da steht. Ja, es ist beschämend für einen Gläubigen, für so einen kompetenten Theologen. Geht es uns nicht manchmal auch so? Wo steht das jetzt im Alten Testament, was der Herr Jesus meint? Nun, wir haben es in der Schriftlesung gehört, Hesekiel 36 und auch Hesekiel 11. Ich lese die Verse 26, 27 nochmal. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Ja, das ist die neue Geburt. Das ist die Neuzeugung von oben durch Gott. Gott muss diesem kaputten, sündigen Menschen ein neues Herz schaffen, anders geht's nicht. Und Gott tut dies, indem er von oben her seinen Geist in unser Inneres legt. Und dieser Geist ist niemand anderes als der Heilige Geist Gottes. Und den gibt Gott in ein menschliches Herz hinein. Ist doch wunderbar. So erneuert Gott das Herz des gefallenen Menschen. Er repariert es nicht, ist keine Reparatur. Ja, mit Hilfe von Psychologie oder religiöser Erziehung. Nein. Gott schafft etwas komplett Neues. Und dieses neue Herz, das hat konkrete Auswirkungen. Mit dem neuen Herz und dem neuen Geist erhält der Mensch neue Fähigkeiten. Gott befähigt ihn zu etwas, zu dem er vorher nicht in der Lage war, nämlich nach Gottes Willen zu leben und Gottes Willen zu tun, Gott gehorsam zu sein. So wird aus dem Steinernen ein fleischernes Herz. Das steinerne Herz ist tot, das schlägt nicht, es empfindet nichts. Das neue Herz, das fleischerne Herz, das ist lebendig. Es ist so, wie Gott es haben will. Ja, das bedeutet Neugeburt, Neuschöpfung des Menschen durch Gottes Geist in der Bibel. Und das ist schon im Alten Testament vorhergesagt. Es hätte Nikodemus wissen können als Schriftgelehrter. Ja, er hätte es wissen müssen. Nun also wieder zurück zu der Frage nach der Neugeburt, der Neuzeugung von oben. Der Herr Jesus beschreibt nun das Wesen und die Auswirkungen der Neugeburt. Wobei er das voraussetzt, was wir in Hesekiel gehört haben. Vers 5. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Also der Herr Jesus wiederholt nochmal das, was er gesagt hat, diese Notwendigkeit der Neugeburt, um in das Reich Gottes eintreten zu können. Und nun spricht er von einer Zeugung aus Wasser und Geist. Was meint er damit? Was die Neuzeugung aus Geist ist, das haben wir ja bereits betrachtet. Was ist jetzt in dem Wasser gemeint? Christliche Theologen denken dabei meist sofort an die Taufe. Und deshalb meinen auch viele christlich sozialisierte Menschen, durch die Taufe würden sie eine Eintrittskarte in den Himmel erwerben. Aber es ist leider ein schwerer Irrtum. Es ist wichtig, dass wir die Bibel immer durch die Bibel auslegen. Und nicht durch eigene Ideen oder theologische Spekulationen. Also schauen wir nochmal nach Hesekiel 36, ein Vers vorher, Vers 25. Und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Also das ist das Wasser. Es bedeutet Reinigung. Gott muss uns zuerst von unseren Sünden, unserem alten Leben ohne Gott, gründlich reinigen, indem er uns die Sünden vergibt. Und diese Reinigung kommt noch vor der Neugeburt durch den Geist. Denn Gott wird seinen Geist nur in ein gereinigtes Gefäß legen. Und das tut Gott nicht einfach so, irgendwie automatisch. Es ist genauso wie der Gehorsam mit dem Heiligen Geist verbunden ist. So ist Gottes Vergebung mit der Umkehr des Menschen verbunden. Umkehr heißt, der Mensch muss von seinem falschen Weg, von seinem Leben ohne Gott umkehren. Er muss sich von seinen Sünden abwenden. Er muss sich Gott zuwenden. Diesen Vorgang nennt die Bibel Buße. Also Umkehr, Umdenken und Neudenken. Also, Neugeburt aus Wasser und Geist heißt Buße, Bekehrung, Vergebung und Empfang des Heiligen Geistes. Und das gehört alles zusammen. Hast du das erlebt? Dann bist du ein Kind Gottes. Welche Rolle spielt dabei die Taufe? Zur Zeit Jesu gab es nur die Taufe des Propheten Johannes. Mit dieser Taufe bezeugte der Täufling durch das Untertauchen im Wasser, dass er von Herzen zu Gott umkehrt. Er bekennt sich damit als Sünder. Die Taufe der Gemeinde Jesu geschieht der Form nach genauso, wenn sie nach der Bibel geschieht, durch das Untertauchen des Glaubenden im Wasser. Also zur Zeit des Neuen Testaments war das selbstverständlich. Wichtig. Die Neuzeugung aus Gott geschieht nicht durch die Taufe, sondern mit der Taufe bezeugt der Täufling das öffentlich, dass er durch den Glauben Gottes Kind geworden ist. Die biblische Glaubenstaufe ist eine symbolische, eine bildliche Handlung, eine zeichenhafte Handlung. Sie hat keine sakramentale Wirkung. Das heißt, die Taufhandlung kann niemanden erretten oder zu einem neuen Menschen machen. Bist du wirklich ein Kind Gottes? Durch Buße, Bekehrung und Neugeburt. Dann gilt das für dich, was der Herr Jesus im Vers 6 sagt. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Der Apostel Paulus drückt das in 2. Korinther 5, Vers 17 so aus. Du bist in Christus eine neue Schöpfung geworden. Das Alte, dein Leben ohne Gott, ist vergangen. Das ist eine Tatsache. Und das geschieht bei der Zeugung von oben. Und wie wirkt sich jetzt das neue Leben aus? Vers 8. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Was meint der Herr damit? Der Herr vergleicht nun den Heiligen Geist im Leben eines von oben Gezeugten mit dem Wind. Das Erste, der Wind weht, wo er will. Das heißt also, wie der Wind wirkt der Geist Gottes souverän in mir. Es geschieht unabhängig von menschlichem Handeln. Das Wirken des Heiligen Geistes ist nicht verfügbar für den Menschen. Nicht durch eine Taufhandlung. Nicht durch religiöse Zeremonien. Es ist Gottes souveränes Wirken. Und das Zweite, du hörst sein Sausen. Wie der Wind hat der Heilige Geist eine wahrnehmbare Kraftwirkung. Ja, man spürt was, man hört was beim Wind. Und so merken wir, da geschieht etwas Übernatürliches in mir, wenn Gott am Werk ist. Das hat nichts mit frommen Gefühlen zu tun, sondern das, was geschieht, das ist ein Leben, das Gott ehrt und was Gott gefällt, was zu seiner Ehre gelebt ist. Der Heilige Geist, das ist Gottes Kraft von oben. Es ist die einzige Kraft, die eine echte und bleibende Veränderung schafft im Leben von Menschen. Der Heilige Geist macht die Neugeburt aus. Kennst du diese verändernde Kraft Gottes in deinem Leben? Hast du das schon erlebt? Ist da was neu geworden? Sind da Veränderungen geschehen? Jetzt kommen wir zu der zweiten Frage. Vers 9. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Nikodemus stellt die Frage völlig richtig. Die Frage ist nicht, was muss ich jetzt machen, um aus Wasser und Geist wiedergeboren zu werden, sondern wie kann das geschehen? Die Neuzeugung aus Gott kann man nicht machen. Das ist wie eine natürliche Geburt, die kann man nicht machen. Die geschieht. Es ist ein Schöpfungsakt Gottes. Wie geschieht die? Vers 12. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Der entscheidende Punkt, um zur Neuzeugung durch Gott zu kommen, ist, wir müssen den Worten Jesu, des Sohnes Gottes, glauben. Jesus kam vom Himmel auf die Erde, um uns den Weg zu Gottes Reich zu zeigen. Und nun erklärte Herr Jesus dem Nikodemus, ja, einem Juden, einem Gläubigen des Alten Testamentes, das Evangelium. Und zwar wieder aus dem Alten Testament. Also das finde ich fantastisch. Der Herr Jesus benutzt hier einen prophetischen Hinweis aus der Tora, dem zweiten Buch Mose. Vers 14 und 15. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Was war da geschehen? Die Israeliten waren in der Wüste lange Zeit und dort hatten sie schlimm gesündigt gegen Gott. Sie haben gegen Gott rebelliert. Sie haben ihn angeklagt. Sie waren voller Undankbarkeit. Trotz seiner Hilfe, trotz seiner Versorgung. Und das ist im Grunde das ureigenste Wesen der Sünde. Es ist die Sünde Satans, diese Auflehnung, diese Rebellion gegen Gott. Und da schickte Gott Israel in der Wüste Giftschlangen, die sie töteten. Das ist ein sehr passendes Bild. Die Sünde ist ein tödliches Gift, was zu 100% tötet. Apostel Paulus sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Dagegen gibt es keine Immunität. Dagegen hilft auch keine Moral. Aber Gott schenkte den Israeliten zugleich mit dem Gericht auch die Rettung. Die Rettung bestand darin, dass sie zu einer Schlange aus Kupfer aufschauen sollten, die Mose auf einen Stab gesteckt hatte. Das Schlangengift wurde dadurch sofort unwirksam gemacht und sie lebten. Warum benutzte Gott jetzt damals bei Israel so ein seltsames Verfahren? Die Israeliten brauchten Glauben, dass das Anschauen des Schlangenbildes ihnen Rettung vor dem sicheren Tod bringt. Und genauso ist es mit der Rettung vor dem ewigen Tod. Die kupferne Schlange ist ein Symbol, Sinnbild, ein prophetisches Symbol auf den Herrn Jesus, der am Holz gekreuzigt wurde. Und genauso müssen wir den gekreuzigten Jesus als stellvertretendes Sühnopfer im Glauben ergreifen. Wir brauchen Glauben, um Gottes Rettung vor dem Tod zu ergreifen. Und Glauben heißt, ich muss das Werk Jesu für mich persönlich annehmen, mit Danksagung. Und Jesus allein vertrauen, dass sein Werk ausreicht, mich vom Tod zu erretten und zum heiligen Gott zu bringen. Der einzige Weg zu Gott ist der erhöhte Gottessohn Jesus Christus. Das ist das Evangelium. Und hier taucht jetzt zum ersten Mal der Begriff ewiges Leben auf. Mit dem, was der Herr Jesus vorher über die Neuzeugung oder die Wiedergeburt aus Wasser und Geist gesagt hat, verstehen wir jetzt, was die Bibel mit dem ewigen Leben meint. Der Herr Jesus sagt, er hat das ewige Leben, Gegenwart, nicht Zukunft, er wird es mal haben, irgendwann nach dem Tod, sondern das ewige Leben in Christus haben wir hier und heute, in diesem Leben, im Hier und Jetzt, auf der Erde. Ewiges Leben heißt nicht, dass wir nach dem Tod mal endlos fortexistieren, sondern das ewige Leben ist identisch mit der Neuzeugung aus Gott, mit Christus in uns, die neue Schöpfung in Christus, das Leben im Heiligen Geist. Das ist das ewige Leben. Es ist das eigentliche, das wahre Leben, das Gott für uns vorgesehen hat. Und dieses Leben hat einen ewigen Charakter, weil es von Gott ist. Es ist das Leben in der Gemeinschaft mit unserem Schöpfer. Das Leben mit ihm in Harmonie, in Übereinstimmung mit seinem Willen, seinen Ordnungen. Ewiges Leben kann nur vom Ewigen selbst, von Gott selbst kommen. Dieses Leben ist das einzig wahre, das sinnerfüllte, glückliche Leben, was ein Mensch jemals haben kann. Es ist göttliche Lebensqualität. Und selbstverständlich reicht es über unsere irdische Existenz hinaus, bis in die Ewigkeit. Hinein in Gottes ewiges Reich. Die folgende Aussage Jesu ist vermutlich der bekannteste Vers der Bibel, der das ganze Evangelium enthält, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wichtig, es heißt nicht, wie in vielen Übersetzungen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, das steht da nicht. Sondern so, auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt, Doppelpunkt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Ja, so ist das vom Griechischen her zu übersetzen. Und das heißt, Gott hat diese Welt im eingeborenen Sohn, in Jesus Christus geliebt. Sein Sterben am Kreuz, seine Auferstehung sind Gottes Liebeserklärung an diese Welt. Man kann daher nicht von Gottes Liebe sprechen oder von einem liebenden Gott, ohne von Jesus zu sprechen, von seinem stellvertretenden Tod am Kreuz. Gott liebt den Sünder nicht einfach so, weil er jetzt, obwohl er halt so unvollkommen ist und wird daher schon nicht so streng mit ihm verfahren. Nein, nein. Wer Jesus, den Sohn Gottes, ablehnt, der weist Gottes Liebe zurück. Allein durch den Glauben an Jesus haben wir das ewige Leben. Wir haben es hier und heute. Hast du dieses ewige Leben, hast du es schon ergriffen? Lebst du es schon? Hast du die innere Gewissheit, dass du ewiges Leben hast? Ist Jesus dein Herr? Lebst du im Gehorsam gegen ihn? Dann danke Gott beständig dafür. Hast du es nicht, dann komm bitte mit deinen Sünden zu Jesus. Er will dir vergeben, er will dir das ewige Leben schenken, noch heute. Die Alternative zum ewigen Leben ist der ewige Tod. Vers 17 und 18. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Gott will nicht den Tod. Er will nicht das Gericht des Sünders. Aber das ewige Leben entscheidet sich daran, wie du zu Jesus stehst. Wer Gottes Liebe in Jesus Christus nicht annimmt, der spricht sich selber das Gericht. Da ist kein göttliches Gerichtsurteil mehr nötig. Der Herr sagt, Vers 19 und 20, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Ja, das ist die Beschreibung des Zustands der Welt, die verliebt ist in ihre Gottlosigkeit und ihre Sünde. Aber der Herr sagt, komm ins Licht Gottes mit deiner Sünde. Er will dir vergeben. Und dass du ein neuer Mensch wirst, diese Neuzeugung, ist Buße und Umkehr nötig. Wir müssen entschieden von der Finsternis ins Licht treten. Ja, auch wir als Gläubige müssen das immer wieder tun. Wer sich gläubig nennt, aber weiter in Sünde lebt, der mag noch so sehr an Jesus glauben, er ist nicht wiedergeboren. Er liebt weiterhin die Finsternis, er lebt weiterhin in der Finsternis. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Entweder du bist Kind Gottes oder ein Kind des Teufels. Es gibt keinen dazwischendrin. Gläubig und nicht errettet gibt es nicht in der Bibel. Vers 21, wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Also Wiedergeburt heißt die Wahrheit tun. Es geht nicht um ein theoretisches Glaubensbekenntnis ohne Lebensveränderung. Das macht der Herr hier ganz deutlich. Ewiges Leben ohne Nachfolge Jesu, ohne Gehorsam gibt es nicht. Denn das ewige Leben in Jesus und durch Jesus will sich in unserer irdischen Existenz verwirklichen. Fassen wir zusammen. Was ist das ewige Leben? Das ewige Leben ist diese Neuschöpfung Gottes, die geschieht durch Buße, Bekehrung, durch Vergebung der Sünden. Es verwirklicht sich durch die Innenwohnung des Heiligen Geistes. Wie bekommen wir das ewige Leben? Allein durch den Glauben an den gekreuzigten Herrn Jesus Christus. Das ewige Leben ist das Leben in der Gemeinschaft mit Gott durch Christus. Das einzige sinnvolle und erfüllende Leben, was es gibt. Es ist das Leben, das über unsere diesseitige Existenz und das Sterben hinaus ewig besteht. Das ewige Leben ist der Herr Jesus selber. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Worte. Wir preisen dich und wir beten dich an, dass du das ewige Leben bist. Herr, lass es uns nie vergessen. Wir wollen dir täglich dafür danken, dass du unser Leben bist. Und hilf, Herr, dass wir als solche leben, zu dem wir berufen sind, dass wir noch Lichter sind in dieser finsteren Welt, dass auch noch andere es erkennen und dich ergreifen. Darum bitten wir dich, Herr, und lass du es geschehen in unserer Schwachheit. Wir preisen dich dafür. Amen.